Mache die Tore weit und die Türen in der Welt zu.
Wir möchten Sie zu diesem Gottesdienst sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen. Und ich meine, das war ein großes Angebot, was uns der Chor gesungen hat, unsere Herzen weit aufzumachen und den einziehen zu lassen, der der mächtige Herr ist, der unser Leben bestimmen möchte und der es gut mit uns meint, der uns nicht das Geld aus der Tasche ziehen möchte, sondern der uns ein Leben schenken möchte in großer Fülle. Und wir wollen zu Beginn dieses Gottesdienstes ein Lied gemeinsam singen aus unserem Liederbuch 163, alle vier Strophen. 163, Strophen 1 bis 4. Ich lese aus Lukas 13 die Verse 22 bis 30. Und er ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm so seinen Weg nach Jerusalem. Es fragten ihn aber jemand: Herr, meinst du, dass nur wenige gerettet werden? Er aber sagte zu ihnen: Kämpft darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn das sage ich euch: Viele werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr einmal aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, und ihr dann draußen steht und an die Tür klopft und ruft: Herr, mach uns auf, dann wird er euch antworten: Ich weiß nicht, wo ihr her seid. So werdet ihr dann sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, wenn ihr sehen werdet, wie Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber hinausgestoßen seid. Und sie werden vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und siehe, es gibt Letzte, die werden die Ersten sein, und es gibt Erste, die werden die Letzten sein. Wir wollen aufstehen und miteinander beten, und Rainer Schmidt und Matthias Thomas werden mit uns beten.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir danken dir, dass wir dies in Frieden und in Freiheit tun dürfen. Und wir wollen dir auch alle bringen, die sich auch heute versammeln in unserem Land und in der ganzen Welt, die dies noch tun dürfen, dass sie nach deinem Willen fragen. Wir beten auch für alle Verkündiger, dass du sie ausrüstest, deinem Heiligen Geist, dass sie in Vollmacht unverfälscht dein Wort verkündigen können. Wir beten aber auch für alle, die sich nicht frei versammeln dürfen, die unter Not und Verfolgung leiden, die getrennt sind von ihren Familien, dass du sie erquickest und ihnen jeden Tag neue Kraft gibst. Großer Gott, wir danken dir auch, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast und dass wir diesem Ereignis jetzt an Weihnachten gedenken können. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du gehorsam gewesen bist bis zum Tode am Kreuz und dadurch für uns die ewige Erlösung geschaffen hast. Wir bitten um Vergebung, wo wir nicht nach deinem Willen fragen, wo wir unseren eigenen Willen tun. Und danken dir, dass du uns trotzdem lieb hast und uns das jeden Tag zeigst. Und so mach uns auch heute stille in diesem Gottesdienst, dass wir auf dein Wort hören und deinen Willen erkennen. Dass wir dies auch im Alltag umsetzen und nicht nur beim Hören bleiben. Dazu gib uns die Kraft, dass wir auch ein Zeugnis für dich sind, auch durch unser Leben. Und gib uns ein eiferndes Herz für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wir durch unser Leben ein Hinweis auf dich für sie sind. Wir wollen dir aber auch alle bringen, die heute nicht unter uns sein können, durch Krankheit oder durch Alter, dass du ihnen nahe bist und sie erquickst und sie stärkst und aufrichtest. Amen.
Amen. Vater, wir danken dir, dass wir im Advent stehen, dass wir auf dich warten, Herr Jesus, und dass du zugesagt hast, dass du kommst und dass du auch gewiss kommst. Und wir freuen uns darauf, dass du kommst und alles neu und herrlich machst, dass du dann regierst. Danke, Vater, dass heute dein Tag ist, dass wir einen Tag der Ruhe haben und hier zusammen sind im Gottesdienst, um dich zu loben, um dich anzubeten, um auf dein Wort zu hören. Wir möchten dich bitten, dass du uns stärkst in der Nachfolge und korrigierst, dass wir heute auf das hören, was du uns sagen willst und dass wir es verstehen und anwenden. Wir möchten dich bitten für diejenigen, die zu Hause sind, weil sie nicht kommen können, weil sie krank oder alt sind. Wir möchten dich bitten für die Kinder in der Sonntagsschule, dass sie dich lieb haben, dass die Helfer es ihnen gut erklären und sagen können. Amen.
Amen.
Freuet euch, ihr Menschenkinder, freuet euch, ihr armen Sünder, euch ist Jesus heute geboren. Gott tritt heut in euren Orden, ist ein Menschenkind geworden, Gott erlöset, was verloren. Gloria, Gloria, auf in dem höchsten Thron. Gloria, Gloria, seinem geliebten Sohn, der uns in ihnen bringt Heil und Frieden. Gloria, Gloria, Amen, Halleluja. Fallet vor dem Heiland nieder, singet Dank und Freudenlieder, nehmet seine Gaben an. Gottes Gnade, Geist und Leben will euch in Fülle geben.
Das Lied, das wir gerade gesungen haben, ist ja nach einem Gleichnis entstanden und gedichtet worden, das uns Jesus Christus erzählt hat. Das ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und wir haben eine Reihe von Gleichnissen, die uns hinweisen wollen auf den großen Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Und wir wollen heute Morgen ein Gleichnis miteinander betrachten, das ebenfalls diesen Hinweis auf das Wiederkommen Jesu Christi enthält. Und dieses Gleichnis hat ein anderes Gleichnis, das fast ähnlich aussieht, aber doch wieder ganz andere Aspekte enthält. Dieses Gleichnis, das wir heute haben, hat im Hintergrund ein historisches Ereignis. Und die Menschen, die es damals hörten, haben vermutlich sofort gewusst, wovon Jesus Christus ausging, als er dieses Gleichnis aussagte. Im Jahre 4 vor Christus starb der König Herodes. Und sein großes palästinensisches Reich wurde in 3 Teile geteilt. Und auch der Kaiser Augustus war nun der, der gleichsam diese Aufteilung in 3 Teile sanktionieren musste. Das konnte man nicht von sich aus tun, weil die Römer das Land besetzt hatten und die Herrschaft ausübten. Und so hat einer dieser 3 Herrscher, die nun jeweils ein Drittel übernahmen dieses Reiches, sich aufgemacht nach Rom zum Kaiser Augustus. Es war der König Herodes Archelaus. Und er wollte nun das Königtum aus der Hand des Kaisers Augustus empfangen über Judäa und Samarien und Idumäa. Und er bekam es schließlich auch, obwohl der Kaiser Augustus ihm nicht den Königstitel verlieh. Denn die Juden hatten diesem Archelaus eine Gesandtschaft nach Rom nachgeschickt von etwa 50 Leuten, um den Kaiser zu bitten, an diesen Herodes Archelaus die Herrschaft nicht zu übertragen, weil das wahrscheinlich für das Volk nicht zu ertragen wäre, wenn er die Herrschaft bekäme. Und das hat sich ja später auch gezeigt, dass das Volk nicht Unrecht gehabt hatte, nämlich als Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten geflohen waren, Und der Engel sagte, sie sollten zurückgehen. Da haben sie sich überlegt, wohin sie denn gehen würden in Palästina und haben gesagt, in dieses Reich von dem Herodes Archelaus gehen wir nicht, denn das ist ein schrecklicher Herrscher. Und dann sind sie eben zurückgegangen nach Nazareth, nach Galiläa. Dort herrschte ein anderer. Und dieses Geschehnis ist im Hintergrund des Gleichnisses zu sehen und zu betrachten, das wir jetzt miteinander lesen wollen. Wir finden dieses Gleichnis im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wer die Bibel hat, kann es mit aufschlagen. Lukas, Kapitel 19, Vers 11 bis 27. Jesus hatte gerade einen Menschen, nämlich einen Oberzöllner mit Namen Zachäus, in seine Nachfolge gerufen. Und er hatte gesagt, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist. Und nun fährt er mit diesem Gleichnis fort. Als sie nun zuhörten, so heißt es hier, fuhr er mit einem Gleichnis fort. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes würde sogleich offenbar werden. Er sagte, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um das Königtum zu empfangen und dann zurückzukehren. Der ließ 10 von seinen Knechten rufen und gab ihnen 10 Pfund und sagte zu ihnen, treibt damit Handel, bis dass ich zurückkomme. Seine Bürger aber waren ihm feindlich gesonnen und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser unser König wird. Nachdem er das Königtum empfangen hatte, kam er zurück und ließ die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was jeder von ihnen gewonnen hätte. Da trat der Erste heran und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund gebracht. Und er sagte zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Herr über 10 Städte sein. Der Zweite kam auch und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sagte er auch, und du sollst über 5 Städte herrschen. Und der Dritte, wörtlich müsste eigentlich hier übersetzt werden, und der Andere, nämlich der ganz Andere, sagte, Herr, siehe, da ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst dir, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sagte zu ihm, mit deinen eigenen Worten will ich dich richten, du böser Knecht. Hast du gewusst, dass ich ein harter Mann bin, der sich nimmt, was er nicht angelegt hat, und erntet, was er nicht gesät hat? Warum hast du dann mein Geld nicht auf eine Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen einfordern können. Und er sagte zu denen, die dabei standen, nehmt ihm das Pfund ab und gebt dem, der 10 Pfund hat. Und sie sagten zu ihm, Herr, der hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, jedem, der etwas hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Wer aber nichts hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Alle, die sich ein wenig im Neuen Testament auskennen, werden beim Lesen oder Hören dieses Gleichnisses an ein anderes erinnert, das im Matthäusevangelium Kapitel 25 steht. Dort spricht der Herr von Knechten, denen er auch Gaben austeilt. Und der eine bekommt 5 Zentner, der andere 2 Zentner und der dritte 1 Zentner. Und immer wieder haben sich Ausleger gefragt, ob hier die Evangelisten nicht ungenau berichtet hätten, ob das dasselbe Gleichnis Jesu Christi sei, das hier erzählt werden solle, aber man sei eben ungenau in der Berichterstattung gewesen. Ich glaube, dass man dieser Auffassung keineswegs folgen kann. Es handelt sich nach meiner festen Überzeugung, wenn man diese Gleichnisse wirklich so nimmt, wie sie steht, um zwei Gleichnisse, die ganz unterschiedliche Schwerpunkte bei allen Parallelen, die auch in ihnen enthalten sind, setzen. Das eine Gleichnis spricht davon im Matthäusevangelium, dass Menschen, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind, mit Gaben bedacht werden und dass diese Gaben sehr unterschiedlich sein können. Da ist eben von 5 Zentnern und 2 Zentnern und 1 Zentner die Rede. Dieses Gleichnis spricht von etwas anderem, nämlich dass die, die an Jesus Christus glauben und seine Knechte geworden sind, alle dieselbe Gabe bekommen. Und das gibt dieser Wortlaut sehr eindeutig wieder. Einmal ist hier von 10 Knechten die Rede, die dieser wegziehende König ruft und denen er je 1 Pfund, also jedem dasselbe, austeilt. Und wenn in der Heiligen Schrift von den 10 die Rede ist, dann ist es die Zahl der Vollkommenheit. Zum Beispiel 10 Jungfrauen. Wie wir 10 Finger an einer Hand haben. Bei den Pharisäern und bei den Rabbinen war das die Gesamtzahl, die Zahl der Vollkommenheit. Und 5 ist die Zahl der Halbheit. Darum waren etwa in dem Beispiel oder Gleichnis von den 10 Jungfrauen 5 klug und 5 töricht. Und hier spricht Jesus mit dieser Zahl 10 die Gesamtzahl seiner Knechte an, seiner Leute, die sich ihm zur Verfügung gestellt haben. Und er teilt ihnen allen 1 Pfund aus. Das heißt mit anderen Worten, er hat ihnen allen Gnade geschenkt. Die Gnade der Vergebung, die Gnade des Heils, die Gnade des neuen Lebens. Das haben sie alle gleichermaßen bekommen. Während das Gleichnis im Matthäusevangelium dann von den Unterschieden in der Nachfolge redet, dass diese, die alle Anteil an derselben Gnade bekommen haben, unterschiedlich begabt sind. Von daher gibt es unterschiedliche Schwerpunkte in diesen beiden Gleichnissen. Und wenn wir das bedenken, dann werden wir das auch besser erfassen, was hier gesagt wird. Gottes Gaben, so macht uns dieses Gleichnis deutlich, verpflichten. Gott, der durch Jesus Christus Gaben austeilt an seine Knechte, teilt diese Gaben aus, dass sie uns verpflichten. Und es sind im Grunde 3 Hauptgedanken, die dieses Gleichnis uns deutlich macht. Der erste Gedanke, der gegenwärtige Herr teilt Gaben aus. Da ist der König, der ist in der Mitte seiner Knechte und beschenkt seine Leute. Er teilt jedem Gaben aus, denn die 10 stehen ja mit ihrer Zahl für die Gesamtheit der glaubenden Menschen, der Knechte, die sich Jesus Christus angeschlossen haben. Und sie alle haben teilbekommen an seiner Vergebung, an seiner Gnade, an seinem neuen, ewigen Leben. Sie haben das alle bekommen. Dieses Pfund der Gnade, der Heilsgnade Gottes, ist ihnen allen geschenkt worden. Und das zeigt, dass niemand sich selber diese Gnade erwerben, dass niemand sich selber diese Gnade geben kann, dass sie auch keinem Menschen durch einen anderen Menschen zuteil werden kann. Sondern wenn wir Anteil haben wollen an der Gnade Gottes, muss uns diese Gnade von Jesus, dem ewigen König, geschenkt werden. Und wer sich nicht für dieses Geschenk der Gnade Gottes öffnet, hat sie nicht. Das ist schon ein wichtiger Gedanke, der in diesem Gleichnis liegt und der mitten in unser Leben hineintrifft, die wir auf die Gnade uns erwerben wollen mit unserem Tun. Es ist niemals unsere Leistung, sondern es ist immer das Geschenk dieses Königs, dass Jesus in unser Leben hinein die Vergebung legt und uns zu Kindern Gottes macht. Und das möchte er heute an diesem Adventssonntag bei denen tun, die dieses Geschenk der göttlichen Gnade in Christus noch nicht empfangen haben. Jesus möchte dich mit seiner Gnade heute beschenken. Das andere Gleichnis sagt, dass dann zusätzlich zu diesem Geschenk der Gnade es sehr unterschiedliche Begabungen gibt und dass wir gemessen an dem, was Gott uns an Begabungen geschenkt hat, nun in Treue auch die unterschiedlichen Gaben verwalten sollen. Aber hier geht es darum, dass wir die Gabe erkennen, ganz neu sehen, die er uns in Jesus Christus schenkt, seine Gnade und seine Liebe und seine Vergebung, sein ewiges Leben, die Gotteskindschaft. Und dieses Gleichnis macht deutlich, dass der himmlische König Besitzer dieser Gaben bleibt. Der König geht weg, aber es sind seine Gaben, die er seinen Knechten hinterlassen hat. Die sind ihnen nur zuteil geworden, dass sie damit etwas anfangen, aber es bleiben Gaben des Königs. Und so sind manchmal Kinder Gottes in der Gefahr, dass sie die Gnade wie einen selbstverständlichen Besitz festhalten, die ihnen geschenkt ist. Und dieser König, der nun weggegangen ist, um jetzt ohne Bild zu sprechen, Jesus, der in den Himmel gegangen ist, um von dort wiederzukommen, der macht uns deutlich, es bleibt seine Gabe, wenn er uns an seiner Gnade Anteil gegeben hat. Und wir dürfen diese Gnade, die er uns schenkt, nicht wie einen selbstverständlichen Besitz in Händen halten, gleichsam wie einen Raub festhalten, als hätten wir ein Anrecht darauf, sondern es ist nichts als sein Gnadengeschenk und es wird es bleiben. Und diese Gaben teilt der Herr auf Zeit aus. Und er kündigt an, ich komme zurück. Und wenn ich zurückkomme, dann werde ich Rechenschaft verlangen, wie du, mein Knecht, mit meiner Gabe umgegangen bist. Wie du mit meiner Gnade umgegangen bist, die ich in dein Leben gelegt habe, die aber meine Gabe bleibt. Du wirst Rechenschaft ablegen müssen über deine Haushalterschaft. Hier heißt es, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um das Königtum zu empfangen und dann zurückzukehren. Wenn Jesus zurückkommt in diese Welt, kommt er ja nicht mehr als armes Kind in der Krippe zu Bethlehem, sondern er kommt eben als der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und dann wird jeder seiner Knechte und Mägde vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen, wie er mit dieser Gabe der Gnade Gottes in seinem Leben umgegangen ist, wie die Haushalterschaft für ihn aussah. Und ich möchte uns einmal fragen, und ich stelle mir selbst die Frage, wenn wir im Alltag stehen, mitten im Getriebe und oftmals kaum zur Besinnung kommen, steht uns dann immer noch vor unseren Augen diese Tatsache, dass Jesus sagt, ich komme zurück, um von dir Rechenschaft zu fordern, wie du mit meiner Gabe, der Gabe der Gnade umgegangen bist. Und ich denke, das will uns Jesus an dieser Stelle zunächst deutlich machen, dass wir mitten im Alltag nie vergessen dürfen, der König kommt, Jesus kommt. Und diese Adventszeit will uns ganz neu mit dieser Tatsache vertraut machen. Jesus kommt wieder. Und dann werden wir vor ihm stehen und ihm sagen müssen, wie sind wir umgegangen mit der Gabe seiner Gnade. Diesem Pfund, wie es im Gleichnis heißt, dass er all seinen Leuten in gleicher Weise anvertraut hat. Das ist das eine. Der gegenwärtige Herr teilt Gaben aus an seine Leute, die Gabe seiner Gnade. Der abwesende Herr erwartet eine treue Verwaltung seiner Gaben. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Treibt damit Handel, so heißt es in der 75er Ausgabe der Lutherbibel, bis ich zurückkomme. Das war eigentlich in menschlicher Sicht gar nicht viel, was diese Leute bekommen hatten. Die Zahlenangaben schwanken ein wenig. Ein Pfund, 80 bis 150 Mark, für uns heute kein hoher Geldbetrag. Und so sieht das manchmal im Leben der Menschen aus, wenn Gott uns seine Gnade schenkt, was ist das schon? Das ist doch wenig. Und doch ist es etwas Großes und Herrliches, das Gott uns anvertraut hat. Es ist eigentlich das Größte, das ein Mensch haben kann. Und wir dürfen dieses nicht gering achten, sondern sollten es sehr hoch schätzen, dass Jesus, der abwesende Herr uns ein Pfund seines Gutes, des Gutes seiner Gnade anvertraut hat. Handelt damit, bis dass ich wiederkomme. Und zwar handelt mitten unter meinen Feinden mit meiner Gabe. Denn hier heißt es, seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König wird. Da leben also die Knechte dieses Herrn Jesus Christus, des ewigen Königs, nicht in einem Wolkenkuckucksheim, wo es keine Widerstände gäbe, sondern sie leben mitten unter den Feinden des Königs. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi ist in dieser Welt zurückgelassen worden, ganz bewusst von dem gen Himmel gefahrenen Jesus Christus, damit wir uns bewähren in unserer Haushalterschaft unter Menschen, die keine Bindung an Jesus haben. Da gibt es eben Leute, die sagen, wir wollen nicht, dass Jesus die Herrschaft über unser Leben hat. Und ich frage mich, ob es solche Leute auch in unserem Gottesdienst an diesem Morgen gibt. Da sitzen viele Christen, vielleicht mitten unter Menschen, hier in unserer Mitte, die sagen, wir wollen nicht, dass Jesus Herr unseres Lebens ist. Wir wollen die Herren unseres Lebens selber sein und bleiben. Und dann sitzen die Feinde Jesu mitten in einem Gottesdienst. Und das hat man gar nicht so selten, dass Menschen gegenüber der Herrschaft Jesu feindlich eingestellt sind. Könnte das deine Situation sein? Dass du zu diesen Feinden Jesu Christi zählst und die Herrschaft Jesu abgelehnt hast bis zu diesem Tag. Und jetzt hörst du das in diesem Gleichnis, zu wem du eigentlich zählst. Und Jesus möchte, dass du ein Überläufer wirst. Dass du deine Lebenssituation total wechselst und veränderst. Er möchte, dass du deine Feindschaft gegenüber seiner Herrschaft aufgibst und an diesem Tag nicht mehr Feind Jesu bleibst, sondern Knecht Jesu Christi wirst. Und so liegt in diesem Gleichnis eine Einladung an alle unter uns, die ohne Jesus Christus ihr Leben geführt haben und ihr Leben selbst gestalteten, wie sie es wollten. Und die Frage ist, was wirst du mit dieser Einladung machen? Aber das tut ja Jesus nun ganz bewusst, dass er seine Leute leben lässt unter seinen Feinden. Er nimmt sie nicht gleich weg von dieser Welt in den Himmel und sagt, dann seid ihr nur noch mit denen zusammen, die unter der Herrschaft Jesu Christi leben. Sondern sie sollen sich ja bewähren mit ihrem Christsein und diesem Pfund ihrer Gnade, das sie bekommen haben, unter den Leuten, die Jesus nicht haben wollen. Und wie werden sie unter diesen Leuten nun sich bewähren? Werden sie ein Zeugnis von der Herrschaft ihres Herrn Jesus Christus ablegen? Sie sind nicht gezwungen, das zu tun. Das macht dieses Gleichnis deutlich. Sondern die Leute Jesu Christi sind mit einer großen Freiheit von Gott ausgestattet. Nämlich, sie können dieses Pfund der Gnade Gottes nehmen und es recht verwalten. Oder wie wir noch sehen werden, sie können es vergraben und nichts damit anfangen. Aber die Konsequenzen müssen sie natürlich aus diesen unterschiedlichen Reaktionen tragen. Das heißt, Jesus Christus, der ewige König, zwingt keinen, das, was er einem Menschen geschenkt hat, nun auch einzusetzen, im Dienst zu gebrauchen. Sondern da kannst du Konsument bleiben, mitten in einem Gottesdienst. Und kannst immer konsumierend dasitzen, ohne Konsequenzen im Alltag. Du kannst anständig leben, vielleicht mitten im Alltag deines Berufes, und dass dir keiner etwas sagen kann, aber du setzt das Pfund nicht ein, das dir Gott gegeben hat. Nämlich, dass du von Jesus Christus Zeugnis ablegst und dass die Menschen von dir erfahren, dass man Anteil an der Gnade Jesu Christi bekommen muss, um ein Kind Gottes zu werden, Du lebst vielleicht anständig und gehst gut mit allen Menschen um, mit denen du zu tun hast, aber du bleibst ihnen das Zeugnis von Jesus schuldig. Und Jesus wird dich zur Rechenschaft ziehen. Was hast du gemacht mit diesem Pfund meiner Gnade, das ich dir gab? Hast du es benutzt, um anderen Menschen Jesus Christus zu bezeugen oder nicht? Und so lässt uns Jesus leben mit seinem Auftrag, und auch mit der Freiheit, die damit verbunden ist. Und das, was er von seinen Leuten verlangt, ist ja gar nichts Schwieriges, sondern etwas ganz Einfaches. Dass sie in ganz schlichter Weise dieses Pfund der Gnade Gottes einsetzen. Das heißt, wenn sie nicht in der Lage sind, große Reden zu halten, und viele sind das nicht, dann sollen sie ganz schlicht das tun, was der Liederdichter so zum Ausdruck gebracht hat: Kannst du nicht mit heiligem Feuer reden, wie einst Paulus tat, sagen kannst du, wie dein treuer Heiland dich erlöset hat. Das kann jeder. Und nun überleg einmal, ob deine Arbeitskollegen, ob deine Leute in der Nachbarschaft von dir erfahren, wie Jesus Christus dich erlöst hat. Das heißt, ganz schlicht auf einen einfachen Nenner gebracht, dieses Pfund der Gnade Gottes in Treue zu verwalten. Aber es gibt viele Christen, das sind stumme Hunde. Wirklich stumme Hunde, wie die Bibel das an einer bestimmten Stelle auch einmal zum Ausdruck bringt. Sie sitzen da und es kommt nichts rüber. Sie leben im Alltag und die Menschen um sie herum erfahren nichts von Jesus. Wie wollen wir bestehen, wenn Jesus der König wiederkommt? Wie sieht es um unsere treue Verwaltung aus im Blick auf dieses Pfund der Gnade, das Gott uns anvertraute? Der abwesende Herr erwartet eine treue Verwaltung. Und das Dritte, der wiederkommende Herr fordert Rechenschaft. Da kommt der König nun wieder. Und er sagt, jetzt bringt mir mal all die Knechte her. Die sollen mir jetzt mal sagen, was sie mit ihrem Pfund gemacht haben. Da trat der Erste heran und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 eingebracht. Und er sagte zu ihm: Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du der Herr über 10 Städte sein. Das sind wichtige Aussagen, die hier gemacht werden. Wenn man das in der Grundsprache des Neuen Testamentes einmal liest, was hier steht, dann geht es eigentlich um 2 Fragen. Die eine Frage: Wer von meinen Knechten hat denn was gewonnen? Alle? Wer? Und so wird Jesus uns fragen, wenn er uns seine Gnade geschenkt hat: Wer hat mit dieser Gnade wirklich gewuchert? Wer hat etwas gewonnen? Und wer nicht? Und die zweite Frage, die er stellt: Was hat er denn mit diesem Pfund meiner Gnade gewonnen? Was hat er damit gemacht? Und hier wird ein großer Unterschied deutlich. Da kommen zunächst die, die in Treue die Gabe der Gnade Gottes verwaltet haben. Und der Herr belohnt diese Treuen. Sie haben sich nie als Besitzer, sondern immer als Verwalter der Gnade Gottes verstanden. Und das bringt dieser ja zum Ausdruck, der 10 Pfund eingebracht hat und sagt: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Er gibt alle Ehre an den Herrn weiter. Das war gleichsam sein Lebenselement, Jesus glaubwürdig nachzufolgen und zu dienen und durch das treue Einsetzen der Gabe den Herrn groß zu machen. Du bist mein Herr, Herr. Dein Pfund ist es, das diese Frucht gebracht hat. Nicht meine Leistung ist es, sondern alles ist von dir mir geschenkt worden. Ich konnte nur ein wenig treu sein. Ich konnte nur mich dir zur Verfügung stellen, damit du dein Werk durch mich tust. Wer so im Leben steht und sich dem Herrn zur Verfügung stellt, dass Gott sein Werk durch ihn tun kann, der wird einmal so vor dem Herrn stehen dürfen: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund vielleicht gebracht. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns diese Lebensmöglichkeit als seinen Kindern schenkt, dass wir zu seiner Ehre leben dürfen, in solcher Demut jetzt leben dürfen. Dein Pfund ist es, Herr, nicht mein Verdienst. Und ich will es nur in Treue gebrauchen, damit ich einst vor dich treten kann, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund gebracht. Ich möchte dich fragen und ich frage mich selber, ist das unser Anliegen? Ist das unser Gebet? Dass wir einmal mit diesem überkommenen Pfund der Gnade Gottes so vor dem Herrn stehen dürfen, in Demut und ihn verherrlichen und ihm allein die Ehre geben, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund gebracht. Und der Herr lobt ihn und sagt, du bist in diesem Kleinsten treu gewesen. Das waren nicht die großen Dinge, sondern in diesen kleinen Dingen der Verwaltung bist du treu gewesen. Ich will dich über 10 Städte setzen. Die Liebe zum Herrn war es, die das Leben dieses Knechtes geprägt hat. Wird dich und mich die Liebe zu dem Herrn, dem König aller Könige, prägen mehr und mehr? Und da kommt der Zweite und sagt, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Und zudem sagt er auch, und du sollst über 5 Städte herrschen. Es wird nicht gesagt, warum der eine 10 erbracht hat und der andere 5. Der wird auch nicht kritisiert, dass er nur 5 hatte statt 10. Aber er hat Frucht gebracht. Da ist mit dem Pfund etwas geschehen zur Ehre Gottes. Und das ist wunderbar. Und der Herr lobt ihn auch, weil er in Treue mit dem umgegangen ist, was der Herr ihm gegeben hat. Ein gutes Zeugnis bekommt er ausgestellt. Er bekommt mit dem anderen zusammen Anteil an der Herrschaft Jesu Christi, des ewigen Königs, und über dessen Leben steht die Freude des Herrn. Er freut sich über solche Leute, die mit der Gabe, die sie empfangen haben, im Kleinsten treu sind. Keine großen Dinge, aber die Treue. Die Treue des Einsatzes und der Liebe zu Jesus wird belohnt. Und wird das unser Kennzeichen sein, in Treue unsere Gaben für Jesus einzusetzen. Und dann kommt der Dritte. Da steht eigentlich wörtlich, so müsste man übersetzen, und der andere, der war nicht nur von den 2 jetzt der Dritte, sondern der war der ganz andere, der ganz anders gelebt hat, als diese beiden Ersten, die uns vorgestellt werden. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, da ist dein Pfund, das ich in meinem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst dir, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Der hat keine Frucht gebracht in seinem Leben, in der Nachfolge Jesu Christi. Aber er kann sich mit seiner Fruchtlosigkeit seinem Herrn nicht entziehen, sondern er muss mit seiner Fruchtlosigkeit vor dem wiederkommenden König offenbar werden. Und das ist schrecklich, meine Freunde. Das ist schrecklich, als Kind Gottes, der einmal das Pfund der Gnade bekommen hat, dann vor Jesus, dem Wiederkommenden, zu stehen und keine Frucht gebracht zu haben. Meine Freunde, ich wünschte, dass uns das durch und durch ginge, bis in Mark und Bein, wie die Bibel es sagt. Dass es an dem Tag Jesu Christi wirklich darauf ankommt, dass jeder Frucht gebracht hat. Es kommt ganz entscheidend darauf an, wie wir im Fortgang des Gleichnisses noch sehen werden. Dann fängt er an, sich zu entschuldigen. Und dann kommt er auf die verrücktesten Ideen. Er sagt, ich fürchtete mich vor Menschen und ich fürchtete mich vor Gott. Deswegen habe ich das einfach vergraben und gebe dir das so, wie du es mir gegeben hast, zurück. Ausreden. Ausreden der Kinder Gottes sind Legion, meine Freunde. Es sind kaum mehr Leute erfinderisch in Ausreden als laue Christen. Was die aus dem Arsenal der Ausreden und der Halbwahrheiten und der Lügen manchmal ausgraben, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Das ist das Schlimmste, was es in dieser Welt gibt. Der Herr lässt aber keine Ausrede gelten, sondern er sagt, je mehr du mich für einen harten Mann hieltest, umso mehr hättest du dich doch bemühen müssen, verantwortlich mit meinen Mitteln umzugehen. Denn er sagt ja, mit deinen eigenen Worten will ich dich richten. Du hast dir ja selber das Urteil gesprochen. Wenn du mich so fürchtetest, hättest du umso verantwortlicher mit dem umgehen müssen, was ich dir gegeben habe. Du hast dir selber dein Urteil gesprochen mit deiner Ausrede. Das, was manchmal laue Christen anführen, warum sie ihre Gabe nicht einsetzen, das hat mich schon oft erschüttert. Manche glauben noch, dass man es nicht merkte, wenn sie mit ihren faulen Ausreden kommen, warum sie dieses oder jenes nicht tun konnten. Es ist wirklich erschütternd, was da an Unaufrichtigkeit zutage gefördert wird, und diese Unaufrichtigkeit wird geboren aus der Gleichgültigkeit in der Nachfolge gegenüber ihrem Herrn. Wahrscheinlich gehört dieser Christ zu denen, die sagen würden, der Herr fordert viel und gibt wenig. Es gibt ja solche merkwürdigen Christen, die nach dieser Devise leben, der Herr fordert viel, aber er gibt wenig. Die haben noch nie begriffen, was Jesus geben kann. Und wie groß der Reichtum ist, den Jesus austeilt, weil sie alles immer egoistisch in ihrem Leben und Herzen vergraben haben, sind sie nie angeschlossen worden. Sie haben jedenfalls nie diesen Reichtum Gottes angezapft. Der Herr fordert viel und gibt wenig. Und in dieser Gesinnung tut dieser Christ so wenig wie möglich. Der sitzt da nur noch im Gottesdienst da, um nicht aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Aber er setzt sich nicht ein und ist nicht bereit, sich irgendwo einzubringen und das Pfund einzusetzen, das ihm gegeben ist. Und man meint, der wiederkommende König müsste damit zufrieden sein, wenn man anständig lebt und wenn man die Gottesdienste besucht und noch ein paar andere Dinge tut. Und der Herr sagt, wenn du schon selbst nicht arbeiten konntest, warum hast du mein Geld nicht auf die Bank gebracht, dass es Zinsen erbracht hätte? Das heißt dann mit anderen Worten, wenn du schon vielleicht keine Rednergabe hattest und wenn dir andere Gaben gefehlt haben, um mit diesem Pfund jetzt wirklich zu wirken, warum hast du dann nicht in Treue und in der Tiefe auf deinen Knien gelegen und gebetet, dass Gott sein Reich segnet und mit diesem Pfund selbst Wucher treibt? Warum hast du es nicht auf die Gebetsbank gebracht und wirklich die unterstützt, die an der Front stehen? Der Herr geht in die Tiefe mit dem, was er uns hier sagt. Er zeigt, dass Christen als totale Egoisten leben können. Und das Erschütternde ist, dass der Herr dann sagt zu denen, die dabei standen, nehmt ihm das Pfund ab und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sagten zu ihm, Herr, der hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch, so sprach Jesus, jedem, der etwas hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Wer aber nichts hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Meine Freunde, das sagt Jesus. Hören wir das? Und wisst ihr, was im Matthäus-Evangelium in diesem etwas verwandten Gleichnis steht? Da steht geschrieben, dass dieser Knecht in Stücke gehauen wird und dass er keinen Anteil behält an der Gnade Gottes. Habt ihr das schon mal gelesen? Wer seine Gaben nicht einsetzt und verwaltet, die er bekommen hat, er verliert die Gabe und den Knechtstand. Lest mal nach, Matthäus 25, Vers 30. Dann werdet ihr genau dieses finden, dass es dort heißt, und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Und so richtet Jesus nicht nur seine unfruchtbaren Freunde und Knechte, sondern zum Schluss macht er deutlich, dass er auch seine Feinde richtet. Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Sie haben sich der Herrschaft Jesu nie unterstellt. Sie rechneten nicht mit dem wiederkommenden Herrn und seinem Gericht. Und nun erleben sie, als sie vor Jesus, dem wiedergekommenen König, stehen, die große Enttäuschung ihres Lebens. Sie haben sich nämlich immer getäuscht und meinten, selbstherrlich leben zu dürfen, und das hätte keine ewigen Konsequenzen. Und jetzt erleben sie die große Enttäuschung ihres Lebens. Vielleicht haben manche von diesen Leuten auch gedacht, das ist ein lieber Heiland, der lässt 5 Grade sein. Ist ja sowas mit diesem lieben Heiland, nicht wahr? Was manche Christen in ihren Gebeten haben. Das ist noch nie in der Bibel gelesen. Habt ihr das schon mal gelesen vom lieben Heiland? Jesus ist ein Herr der Liebe, aber nicht dieser süßliche liebe Heiland, von dem wir dann manchmal merkwürdige Lieder singen können. Sondern Jesus ist der, der uns liebt mit einer heiligen und ewigen Liebe Gottes, aber der uns mit letzter Konsequenz auch richtet, wenn wir auf diese Liebe nicht antworten. Lest es einmal. Ich wünschte, dass ihr das neu sehen und ernst nehmen würdet mit mir zusammen. Dass wir beide Seiten sehen, Jesus als den Sohn Gottes, der uns unendlich liebt, wie keiner den anderen Menschen lieben kann. Und Jesus, der kommt, um zu richten in einer solchen Gerechtigkeit, aber auch in einer solchen Schrecklichkeit, wie niemals ein Mensch ein Gericht über einen Menschen fällen kann. Beides müssen wir zugleich sehen. Und so stehen, und damit will ich schließen, in diesem Gleichnis 3 Menschengruppen vor uns. Und zu einer Menschengruppe zählt jeder von uns. Die erste, die uns Jesus vorstellt, sind die Feinde, die sich gegen die Herrschaft Jesu Christi wehren. Gehörst du noch zu diesen Feinden? Dann lass dich einladen, zu Jesus zu kommen und sein Freund und sein Kind und sein Knecht zu werden. Und die zweite Gruppe, das sind solche, die die Gnade Gottes empfangen haben, die sich Christen nennen, aber die ichbezogen und egoistisch sich auf der empfangenen Gnade ausruhen und sie nicht einsetzen für den Herrn und dem Gericht verfallen. Gehörst du zu dieser zweiten Gruppe? Du sagst, ich habe die Gnade Gottes empfangen, aber du setzt sie nicht ein und bringst keine Frucht. Mein Freund, du verfällst als Christ dem Gericht. Jesus lädt dich ein, heute zur dritten Gruppe überzuwechseln. Nämlich, das sind die Knechte, die ihrem Herrn mit den empfangenen Gaben in Treue dienen, die auch um Versagen wissen, die auch um Untreue wissen, aber die darüber Buße tun und Gottes Vergebung empfangen und sich neu einbringen und gebrauchen lassen, so wie Gott sie haben will. Zu welcher Gruppe gehörst du und zu welcher Gruppe möchtest du ab diesem Gottesdienst gehören? Jesus lädt dich ein, die Konsequenzen aus diesem Gleichnis zu ziehen und wirklich ein ihm hingegebener Mensch zu werden, den er gebrauchen und den er einsetzen kann zu seiner Ehre. Amen. Wir wollen uns erheben und miteinander beten. Herr Jesus Christus, du sprichst ernst und entschieden zu uns in diesem Gleichnis, wie in vielen anderen auch. Du bist kein süßlicher Herr, der irgendwie die Dinge nur gerade sein lässt, die in unserem Leben ganz krumm aussehen, sondern du verlangst, Herr, dass wir unser Leben dir öffnen, dass du deine Gnade in das Leben hineingeben kannst, dass wir nicht deine Feinde bleiben, dass wir nicht fruchtlose Christen bleiben, sondern dass wir Menschen sind, die sich dir weihen und hingeben, und durch die du deine Taten in dieser Welt tun kannst. Herr, wir danken dir, dass wir uns nicht krampfhaft selbst etwas abbringen müssen in deinem Reich, sondern dass du uns als Beschenkte leben lassen willst, aber als solche, die auch das Kleinste in Treue verwalten. Herr, nun kennst du uns. Du weißt um die unter uns, die deine Feinde noch sind. Hab Dank, dass du sie jetzt einlädst, zu dir zu kommen. Hilf, dass jetzt nach dem Gottesdienst einige da sind, die deine Freunde, deine Kinder, deine Knechte werden.
Herrn, du kennst alle Fruchtlosigkeit unter uns, und wie die Jahre vergeblich gelebt werden und es kein Wachstum des Glaubens gibt, kein Wachstum im Zeugnis von dir. Herr, ich bitte dich um dein Erbarmen für uns alle, dass wir über unseren Fruchtlosigkeiten Buße tun und deine Vergebung suchen und heute einen Neuanfang setzen, uns deiner Herrschaft ganz neu unterstellen und du uns gebrauchen kannst. Herr, zu einem Zeugnis in unserer Umwelt, damit die Welt an uns sehen kann, dass unser Leben dir gehört und dass es gut ist, mit dir zu gehen, das Höchste und Größte und Beste, was es in dieser Welt gibt. Und so wirke durch dein Wort Frucht in unserem Leben, Frucht, die dich ehrt, die wir in Demut bringen, weil wir dich lieb haben. Lass dein Wort mit uns gehen. Amen. Lasst uns das Lied 263 aufschlagen, 263, und die drei Strophen singen: Jesus Christus, König und Herr. Ich weise noch auf unsere Teestube hin, die jetzt im Saal nebenan geöffnet ist. Wir laden ganz herzlich dazu ein. Aber vor allen Dingen lade ich ein, jetzt zu persönlichen und seelsorglichen Gesprächen direkt im Anschluss hier nach vorn. Bitte auch, dass Mitarbeiter mit nach vorn kommen, solche, die Jesus aufnehmen wollen, solche, die über den Fruchtlosigkeiten ihres Lebens Buße tun möchten und ihr Leben neu Jesus weihen wollen, solche, die Hilfe brauchen in den Nöten ihres Lebens, Fürbitte, ich lade euch ein, mit uns hier vorne zusammen zu sein und den Namen des Herrn anzurufen. Wir wollen uns erheben und um den Segen des Herrn noch bitten. Herr, und nun segne und behüte uns und lass deinen guten Geist an uns wirksam bleiben und in unserem Leben lebendig erhalten, was für uns alle wichtig ist. Amen.